Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie klingt die Sage vom Krabat als neue Opernmusik? Was für Kunst leistet sich ein Oligarch in Kasachstan? Und worüber wundert sich Steven Spielberg? Themen dieser Stunde. Eine Lehrstelle für einen Jungen in einer einsamen Mühle. Zusammen mit 11 anderen, von denen Jahr für Jahr einer spurlos verschwindet. Schwarze Magie des Müllermeisters, gegen die nur die Liebe hilft. Die Krabat-Sage von Ottfried Preußler zu einem Jugendbuch gemacht, gehört zur DNA der Sorben in der Lausitz. Heute Abend ist die Sage beim Lausitz-Festival als Familienoper präsentiert worden. Krabat als Oper von Marius Felix Lange, heute Abend uraufgeführt beim Lausitz-Festival. Kritiker Georg Kasch war für Fazit im Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz. Der Komponist ist Jahrgang 1968 und wenn man in sein Werkverzeichnis schaut, dann liebt er ganz offensichtlich Märchen. Was muss man dazu über Marius Felix Müller und seine Musik wissen?
Also Marius Felix Lange ist tatsächlich vor allem für seine Familienoper bekannt. Das sind Titel wie Schneewittchen, Die Schneekönigin, Das Gespenst von Canterville und musikalisch gehört er zu denjenigen, die eher spätromantisch komponieren. Das ist immer sehr atmosphärisch gemacht. Er nutzt wirklich die gesamte Palette an Ausdrucksmöglichkeiten, nie als Selbstzweck, sondern um seine Geschichten wirklich spannend zu erzählen. Deswegen werden sie ja auch so oft nachgespielt. Und diese Theatertauglichkeit, die besitzt auch Krabat. Der Ton ist hier teilweise düsterer und dramatischer, als man das sonst von ihm kennt. Klar, das liegt an der Geschichte. Er hat dazu mehrere Kirchenlieder verwoben, aber auch sorbische Klänge, denn Lange ist, und das kennt man eigentlich eher so von Komponisten des 19. Jahrhunderts, für diese Oper durch die Lausitz gezogen, mit den Geschichten, Gedichten, Liedern aus der Region wirklich auseinandergesetzt. Und auch erzählerisch hat er einen interessanten Zugriff gefunden. Er greift nämlich nicht nur auf den sehr bekannten Roman von Ottfried Preußler zurück oder auch die eher im Osten bekannten Bücher von Juri Brezhan, sondern auch auf viele weitere Varianten der sorbischen Sage, die es ja gibt.
Und wie und mit welchen Bühnenbildern hat Rebecca Stanzel dann diesen Krabat aus unterschiedlichen Geschichten inszeniert?
Na, ganz zentral ist das große hölzerne Rad der Wassermühle, das da mitten auf der Bühne steht. Und dieses Rad funktioniert auch als Zeittunnel. Denn die entscheidende Hinzufügung des Komponisten ist, dass der Schwarzmüller über Zeittunnel Krabat aus der Gegenwart in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs holt. Und der Rest der Bühne ist eher sparsam. Die Lehrlinge in der Mühle tragen alle Raben schwarz. Und davor heben sich dann sehr schön die sorbischen Trachten des Chores ab. Und dann, wenn es magisch wird, illustriert das Felicia Bergström mit sehr schönen projizierten Animationen, die erinnern so ein bisschen an ein in Bewegung geratenes Bilderbuch und das verwandelt dann die Bühne vollkommen.
Ich hatte in meiner Anmoderation nicht erwähnt, dass die Geschichte vor dem Hintergrund des 30-jährigen Kriegs entstanden ist, diese Sage, und natürlich einen großen Gruselfaktor hat. Ist der jetzt noch mit drin und man befindet sich eben in diesem 30-jährigen Krieg oder ist die Gegenwart mit drin? Andersrum gefragt, ist die Gegenwart womöglich nur Startpunkt, um in die Vergangenheit zu gehen?
Nee, das Ganze ist schon eine relativ gegenwärtige Geschichte. Also man bleibt zwar im Wesentlichen bei dieser Gruselgeschichte, aber es geht sehr um den Krieg, sowohl den 30-Jährigen als auch die Kriege der Gegenwart. Denn Krabats Eltern, der ja aus der Gegenwart kommt, die stammen aus Jugoslawien. Und die sind von diesem ganz anderen in die Lausitz geflüchtet. Und das verfolgt die auch. Der Vater ist mittlerweile gestorben und die Mutter hat jetzt wahnsinnige Angst, dass Krabat durch einen anderen Krieg, nämlich jetzt durch einen neuen zukünftigen, von ihr gerissen wird. Und auch Schwarzmüller, der ist extrem gegenwärtig, denn er ist Täter und Opfer zugleich, weil er nur dann überlebt, wenn er der Todesgöttin Smernica jedes Jahr einen Burschen als Messer liefert. Und das in dieser Ambivalenz ist sehr schön gemacht.
Eine Familienoper für Menschen ab 10 Jahren nimmt Langes Musik. Ich vermute mal, nach dem, was Sie am Anfang gesagt haben, ja, tatsächlich alle mit, Klammer auf, gespielt hat, das hat die neue Lausitzer Philharmonie, Klammer zu.
Ja, unbedingt. Lange hat überhaupt keine Scheu vor filmmusikalischen Effekten oder so einer spätromantischen Süffigkeit, die oft auch nah am Singspiel ist. Dabei ist der Orchesterklang durchaus komplex gewebt. Also manchmal gehen die Stimmen dabei ein bisschen unter, da ragt vor allem der Krabat heraus, der wird gesungen vom jungen Bariton Buyan Li und gibt gruselige Momente, aber vermutlich nichts, was man mit 10 nicht längst aus Fantasyfilmen kennen würde. Und die neue Lausitzer Philharmonie spielt das unter Roman Broglie-Sacher wirklich sehr dynamisch, warm, differenziert.
Die Inszenierung gehört ab heute zum Repertoire des Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau. Eine gelungene Entscheidung, neue Musik, wenn sie denn so populär gemacht ist, ins Theater zu tragen für die Menschen in der Lausitz?
Das würde ich schon sagen. Das Gerhard-Hauptmann-Theater ist ja ziemlich bekannt dafür, sich für neue Musik einzusetzen. Also erst im März wurde hier Kurt Meierings Oper Gramsci uraufgeführt und auch Langes Schneewittchen stand hier vor 3 Jahren auf dem Spielplan. Und ich finde, wenn man schon in kleineren Theatern den Mut hat, was Neues auszuprobieren, dann muss das niemandem wehtun, sondern dann darf das spannend sein, packend, umarmend. Und alles das ist diese Krabat-Oper. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir sie nicht nur in Görlitz, Zittau und Bautzen erleben können, sondern bald auch an anderen Häusern.
Georg Kasch über die Uraufführung von Krabat im Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz. Die nächsten Vorstellungen für alle Menschen ab 10, morgen und am kommenden Wochenende. Der belgische Regierungschef, er war heute in Essen. Gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Belgien war er bei einem von Lav Shani dirigierten Konzert mit den Münchner Philharmonikern. In einem persönlichen Gespräch mit dem Israeli, der das Israel Philharmonic Orchestra leitet, bedauerte er die Unverantwortlichkeit eines Festivals in Gent erneut. Es hatte Shani ausgeladen. Wir berichten am Abend nach der Berliner Demonstration, an der unter dem Titel Stopp den Völkermord in Gaza über 12.000 Menschen friedlich teilgenommen haben, über die israelische Filmbranche. Denn Hollywood und Co. fordern in einer Petition nicht nur israelische Filme, sondern auch israelische Filminstitute und israelische Kinos zu boykottieren. Christian Berndt über israelische Filmschaffende, die für die Palästinenserpolitik ihrer Regierung längst abgestraft werden.
I'd like to tell you a true story.
Der israelische Dokumentarfilm Kafkas Last Trial erzählt vom Kampf um das literarische Erbe Franz Kafkas. Der Film beruht auf einem auch in Deutschland erschienenen hochgelobten Buch, so der Regisseur des Films Eliran Pellet. Das Buch wurde in Deutschland viel gelesen, sagt Pellet. Deshalb sollte der Film eine israelisch-deutsche Koproduktion werden. Aber nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Krieg zogen sich die deutschen Partner zurück. Internationale Koproduktionen mit israelischen Filmen gibt es so gut wie nicht mehr, meint Pellet. Und auf internationale Filmfestivals werden israelische Filme kaum noch eingeladen. Auf den großen Festivals wie Toronto, wo das israelische Kino früher immer prominent vertreten war, in Venedig oder Cannes seien israelische Filme fast verschwunden, so Pellet. Als einzige Option blieben jüdische Filmfestivals. Im Juni lief Pellets Film Kafkas Last Trial auf den jüdischen Filmtagen Hamburg als einzigen deutschen Filmfestival. Jetzt haben hunderte internationale Filmschaffende einen Boykottaufruf gegen israelische Filminstitutionen, Kinos und Rundfunkanstalten gestartet, den viele prominente Namen des internationalen Arthouse-Kinos und auch Hollywood-Stars unterschrieben haben. Pellet kann zwar die internationalen Sorgen verstehen, aber der Boykott treffe mit dem israelischen Kino gerade sehr regierungskritische Stimmen, zu denen auch palästinensische Perspektiven gehören. Die Unterzeichner der Petition fordern einen Boykott von Filminstitutionen, die, wie es heißt, in den Genozid an den Palästinensern verwickelt seien. Da etwa 96% der israelischen Filme von staatlicher Förderung abhängen, sei das ein Boykott des gesamten israelischen Films, so Pellet. Der israelische Regisseur Nadav Lapid, der 2019 den Goldenen Bären auf der Berlinale gewann, hat Verständnis für den Boykottaufruf. Dass die Unterzeichnerinnen der Petition sich um das sorgen, was in Gaza passiert, findet Lapid positiv. Allerdings meint auch er, der Boykott trifft die Falschen. Lieber sollte die Europäische Union staatliche Institutionen, die Wirtschaft und die Banken Israels sanktionieren. Die Straffreiheit Israels ist für ihn das Problem. Wenn die internationalen Filmschaffenden sich wirklich um Gaza kümmern wollen, sollten sie lieber ihren ganzen Einfluss darauf verwenden, auf die Politik einzuwirken, sagt Lapid. Jetzt läuft in Frankreich Lapids neuer Film Yes an. Yes hatte im Mai Premiere in Cannes, war dort allerdings nicht in den Wettbewerb eingeladen. Sein Film sei absolut dringlich, meint er.
Because it talks about one of the biggest crime of the century, what's taking place in Gaza.
Sein Film spreche über eines der schlimmsten Verbrechen des 21. Jahrhunderts, den Gazakrieg. Sein Film wurde auf vielen Festivals in Europa gezeigt, aber nicht in Kanada oder den USA. Dort fürchte man sich sowohl vor anti-israelischen als auch pro-israelischen Protestierern, die den Film als Nestbeschmutzung sehen, sagt der israelkritische Regisseur. Selbst die Filmfestivals in New York meiden inzwischen israelische Filme. Auch hier bleiben nur noch jüdische Filmfestivals wie das Israel Film Center Festival als Spielorte.
I've been to conferences, film festivals, where the tone really was one that Israeli films have no place in the film festival world.
Er war auf Konferenzen und Filmfestivals, erzählt der Leiter des Israel Film Centers am jüdischen Gemeindezentrum New York, Isaac Sablocki, und dort höre man, dass israelische Filme keinen Platz in der internationalen Filmfestivalwelt haben.
It was a little shocking, and the most important thing to say here is that the Israeli film industry is.
Das war ein bisschen schockierend. Und vor allem, weil das israelische Kino extrem progressiv ist, regierungskritisch und Humanität auf israelischer und palästinensischer Seite zeige. Sablocki hat außerdem das Other Israel Film Festival New York gegründet, das israelische Filme aus palästinensischer Perspektive zeigt und auch ein palästinensisches Publikum anzieht. Beim Israel Film Center Festival hat sich das Publikum seit 2 Jahren verändert. Früher traf sich hier die internationale Filmindustrie und das Publikum war bunt gemischt. Jetzt kommt fast nur noch die jüdische Community. Und es gibt definitiv einen Trend dahin, dass Verleiher mittlerweile auch Filme mit jüdischen Inhalten meiden, auch wenn diese nichts mit Israel zu tun haben, meint Sablocki. Die inoffiziellen Boykotte isolieren nicht nur den Staat Israel, sondern auch jüdisches kulturelles Leben weltweit. Jüdische Filmfestivals werden dabei zu Refugien, auch zu Debattenorten für die teils durch den Gazakrieg stark polarisierten Gruppen. Aber diese jüdischen Gruppen bleiben dort immer mehr unter sich.
Christian Berndt über die israelische Filmbranche. Kasachstan, das weite Steppenland im Herzen Asiens, hat auch große Nachbarn, China und Russland. Seit 1991 unabhängig erzählen viele staatliche Museen über Geschichte und Kunst, geprägt von Chinggis Khan bis zur Sowjetunion. Neu ist in der größten Stadt Almaty das erste private Museum für moderne Kunst. Mein Kollege Werner Bloch ist gerade von dort zurückgekommen. Wie sieht dieses Museum aus? Wer hat es gebaut? Wie heißt der Architekt?
Das Gebäude stammt von dem britischen Architekturbüro Chapman Taylor, erinnert ein bisschen an Bilbao, also gebrochene Formen, Einrückungen, Lücken, andererseits wunderschön platzierte Galerien, in denen man sich auch sozusagen verlieren und sehr gut umsehen kann. Gebäude ist sehr schön und ich habe lange kein Gebäude gesehen, das einen so willkommen heißt. Also man möchte da reingehen, man möchte das gerne sehen.
Und wer konnte sich das leisten?
Ja, das Ganze ist privat finanziert von einem, wenn man so will, Oligarchen, der eigentlich durch Verkauf von Automobilien und von Bankgeschäften sozusagen sehr viel Geld verdient hat. Man sagt, dass er ungefähr 1 Milliarde Dollar besitzt. Und er hat immer von einem solchen Museum geträumt und er hat dazu Folgendes erzählt.
Yes. Но искусство я начал любить 17 лет, когда я учился в Москве.
Als ich 17 war, sagte er, studierte ich in Moskau und in den Mittagspausen ging ich immer ins Puschkin-Museum. Für mich war diese Begegnung mit der Kunst und vor allem mit einem bestimmten kasachischen Maler wie ein Rausch. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass ich einmal ein Museum bauen könnte. Es war damals undenkbar, in der Sowjetunion Kunst zu sammeln und zu kaufen. Vieles war verboten, man konnte ja nicht mal ins Ausland reisen. Und niemand hat Kunst gekauft. Ausstellungen kannte ich eigentlich nur aus dem Fernsehen. Es gab massive Zensur und wenn sozialistischen Realismus. Ich bin eigentlich immer noch erstaunt, dass so viel Freiheit für die Kunst jetzt möglich ist.
Wenn der Mann über die Freiheit so ins Schwärmen gekommen ist, was für Kunst ist denn da zu sehen?
Also es gibt einige Blue Chips, die wir aus dem Westen auch kennen, aber vor allen Dingen gibt es auch kasachische Kunst. Und man kann eigentlich die Geschichte der kasachischen Kunst anhand dieser Kunstausstellung nachverfolgen. Also von den Ursprüngen über die moderne sozialistische Realismus bis in die Gegenwart. Und es gibt einen großen Star in dieser Ausstellung, das muss man wirklich sagen, ist eine Künstlerin, die sowohl in Almaty als auch in Berlin lebt, die heißt Almagül Menlibayeva. 54 Jahre alt, eine unglaubliche Entdeckung für mich. Sie schafft es sozusagen, die Probleme Kasachstans kurz zu schließen mit einer Ästhetik, in der Frauen eine große Rolle spielen. Sie setzt Mitglieder ihrer eigenen Familie ein, stellt sie in bestimmte Rollen, fotografiert das, macht tolle Videos und sie sagt Folgendes.
When I was traveling, also in my research, I saw the center of Eurasia.
Also bei meinen Recherchereisen, sagt sie, kam ich an einen Wegweiser im Norden von Kasachstan in der Steppe. Da stand drauf, die Mitte Eurasiens, also genau zwischen Europa und Asien. Und das ist aber auch ein Gelände, das durch Atombombenexplosionen verunreinigt wurde. Die Sowjets haben da mit Atomexplosionen experimentiert. Und sie hat jetzt versucht, diese Problematik sehr persönlich darzustellen, indem sie eine Frau sich auf dieses Dreieck, diesen Stein setzen lässt. Und dieser Stein stößt sozusagen fast in diesen Körper rein und zeigt diesen Schmerz und die eigentlich auch die Geschichte des Landes, die schwierige Geschichte im Verhältnis zur Sowjetunion. Und dann sagt sie, dass es eine ganz persönliche Kunst ist, dass sie die Dinge sehr auf sich bezieht und sehr subjektive Kunst macht.
Was sie macht, kann ich mir jetzt vorstellen. Was ist darüber hinaus an Kunst zu sehen? Wie wirkt sie? Wie ist sie gemacht? Was will sie zeigen?
Es ist ein Rundgang eigentlich durch die kasachische Geschichte, die man dort erlebt. Die Namen sagen uns nicht viel, die haben wir wirklich noch nie gehört, übrigens zu Unrecht. Also man sollte mal sowas einladen nach Deutschland oder zumindest nach Europa. Aber beeindruckend ist zum Beispiel ein Werk, wo jemand mit Emaille arbeitet und Wannen sozusagen auftürmt, wie das Gebirge, das tatsächlich vor den Toren von Almaty liegt. Und gleichzeitig zeigt es auch den Bewusstseinswandel, also ein aufsteigendes Gebirge, da steckt ein gewisser Optimismus hinter. Und das ist eine große Installation, die ist meterlang und ja, die bringt einen zum Nachdenken.
Wie ist diese private Neugründung eigentlich politisch einzuschätzen? Es ist ja doch wohl nicht La Pola, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also der Gründer des Museums stellt sehr viele Werke von sich selbst aus, ungefähr 700. Er hat eine riesige Sammlung, ist aber sehr gut kuratiert von einer Frau, Inga Leys, die vom MoMA kommt. Also er hat sich auch sehr viel ausländische Hilfe geholt. Und politisch ist das sehr brisant, ja, weil Kasachstan hat eine 7000 Kilometer lange Grenze mit Russland. Und viele fürchten, dass Putin, wenn er erstmal mit der Ukraine fertig ist, vielleicht sich nach weiteren Sowjetrepubliken oder ehemaligen Sowjetrepubliken umsehen will. Und da wäre Kasachstan mit seinem Ölreichtum also durchaus interessant. Allerdings sind die Kasachen auch wehrsam. Also es gab Unruhen am Flughafen, Unruhen in der Stadt Almaty 2022, die vom KGB gesteuert wurden. Aber der Chef des KGB in Kasachstan, der sitzt im Gefängnis inzwischen. Und die sind sehr auf der Hut. Die Kasachen, glaube ich, dass von den Russen sozusagen kein Einfluss kommt, kein Versuch, sich nochmal Kasachstan einzuverleiben. Und das werden die nicht mit sich machen lassen.
Werner Bloch über das neue und erste private Museum für moderne Kunst in der kasachischen Metropole Almaty. Es war im Sommer vor 50 Jahren, als ein Spielfilm in die Kinos kam, der Geschichte geschrieben hat. Der Weiße Hai von Steven Spielberg. Wer sich eine halbe Milliarde Dollar im Jahr 1975 vorstellt, der ahnt, wie viele Kinogänger weltweit so erschrocken wie fasziniert über den menschenfressenden Fisch waren, der sein Unheil vor einer amerikanischen Ferieninsel trieb. Antje Sieb in Los Angeles staunte genauso wie Steven Spielberg, was die Fans vom Weißen Hai für eine Ausstellung in Los Angeles hergaben.
Steven Spielberg höchstpersönlich hat sich gerade die neue Ausstellung angeschaut und soll jetzt im Theater des Museums ein paar Worte dazu sagen.
Warum würde jemand die Boje aus der ersten Szene des Films, als Chrissy Watkins vom Hai angegriffen wird, diese Boje mit nach Hause nehmen und dann 50 Jahre aufheben, um sie jetzt dem Museum auszuleihen? Woher wussten die das?
Und genau die Boje, die steht hier jetzt direkt im ersten Ausstellungsraum, prominent in der Mitte. Man kann sie sich in aller Ruhe angucken, aber nicht anfassen. Nach Drehschluss war sie wie viele Requisiten auf Martha's Vineyard, dem Drehort, geblieben, erzählt Kuratorin Jenny He. Erst später seien Fans dorthin gepilgert und hätten alles aufgekauft.
They sold off all of these objects, production did, to Martha's Vineyard, locals. So a lot of it stayed on the vineyard and fans over the years made pilgrimages to the island and really picked it clean of anything that appeared on Jaws.
Denn da war der Film längst zum Klassiker geworden.
50 years ago, Jaws changed the movie industry as the first summer blockbuster.
Der erste Sommerblockbuster an den Kinokassen, das sagt Museumsdirektorin Amy Homer heute. Damals musste sich Spielberg ganz andere Dinge anhören.
Jeder hat mir gesagt, du wirst nie wieder einen Job bekommen, denn der Film war viel teurer als geplant und er wird viel zu spät fertig. Du bist als Regisseur ein echter Versager.
Die Ausstellung erzählt deshalb natürlich auch von den vielen Pannen und Problemen, die schuld waren an den monatelangen Verzögerungen. Etwa davon, dass der mechanische Hai, liebevoll Bruce getauft, das Salzwasser nicht gut vertrug und ständig kaputt ging.
Meine komplette Fehleinschätzung war, dass ich dachte, wir könnten eine Hollywood-Crew meilenweit aufs offene Meer rausschaffen und dann einen ganzen Film mit einem mechanischen Hai drehen. Ich dachte, das sei gar kein Problem.
Ein riesiges Modell des störrischen mechanischen Hais hängt schon immer im Academy Museum. Und ist mittlerweile so eine Art inoffizielles Maskottchen. In der neuen Ausstellung machen viele Bilder, Filmausschnitte, Erklärungen, technische Zeichnungen und eine Fühlprobe der Haihaut klar, wie Bruce gebaut wurde. Es gibt sogar ein kleineres Modell, das man von Hand steuern kann. Man kann ihn das Maul aufreißen lassen. Was passiert, wenn ich an dem Hebel ziehe? Ah, dann bewegt er den Kopf, okay. Und an dem, den Schwanz. Alles klar, so kann man hier den Hai tatsächlich steuern. Überhaupt haben die Ausstellungsmacher sich große Mühe gegeben, den Film und die Dreharbeiten für die Besucher real werden zu lassen. Eine Einstellung am Strand wirkt besonders beunruhigend, weil sie mit dem sogenannten Dolly-Zoom gedreht ist. Eine von Hitchcock inspirierte Kamerafahrt, die den Hintergrund dramatisch verändert. Das benutzen wir, um über Kameraführung zu reden, sagt Kuratorin Jenny Hay.
So we talk about cinematography during the Sunday at the Beach section, where of course the famous dolly zoom was used. Steven Spielberg was inspired by Hitchcock's usage of the dolly zoom.
Polizeichef Brady sitzt im Klappstuhl, schaut nervös aufs Meer und dann kommt der Moment, in dem er sieht, der Hai ist da. Genau diese Szene samt Kamerafahrt kann man im Museum selber nachspielen. indem man einen QR-Code scannt, das eigene Handy in eine bewegliche Apparatur einklemmt und sich selbst vor Strandkulisse auf den Klappstuhl setzt. Amy hat sich dafür gerade angestellt. Sie habe schon immer zum Film gewollt. Das sei jetzt wahrscheinlich ihre beste Chance, sagt sie grinsend.
I'm in line because I've always wanted to have my moment on the big screen. So this is the closest I'm gonna get.
Keine Fans von Spielbergs Film dürften die Haie selber sein. Denn den schlechten Ruf, den ihnen der Film eingebracht hat, haben sie nicht wirklich verdient. Auch das findet Platz in der Ausstellung. Viele liebevoll zusammengetragene Details, die Odyssee, einiger Requisiten, die jetzt hier stehen, aber auch viele Blicke hinter die Kulissen, einiges zum Anfassen und am Ende sogar eine kleine Ehrenrettung der Haie. Das macht die Ausstellung in Los Angeles wirklich sehenswert.
Morgen wird sie im Oscar-Museum in Los Angeles eröffnet und ist dann bis Ende nächsten Jahres dort zu sehen. Ein Debütroman aus Schweden und ein Roman, der in Prag spielt. Das sind zwei Bücher, die am kommenden Montag erscheinen. Sie sind eine Premiere, denn es sind die ersten beiden Bücher im Allee Verlag. Gegründet hat ihn in München Veronika Siska, die sich als Literaturübersetzerin und Lektorin schon lange mit Belletristik beschäftigt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Woher nehmen Sie den Mut, in diesen Zeiten einen neuen Verlag zu gründen?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich hat das gar nicht so viel mit Mut zu tun, als mit Entschlossenheit vielleicht. Ja, ich habe den Allee Verlag gegründet, weil ich einfach mehr Europa auf den deutschen Buchmarkt bringen möchte. Denn ich habe das Gefühl, dass sich die deutschsprachige Buchbranche oft zu sehr einschränkt, also sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Denn wenn man sich die Zahlen so anschaut, dann sind nur etwa 15% der Neuerscheinungen in Deutschland Übersetzungen. Und von diesen Übersetzungen kommt mehr als die Hälfte aus dem Englischen. Danach folgen Japanisch, kurioserweise, das sind die Mangas, dann Französisch, Italienisch, naja, und das war's dann auch fast schon. Und aus vielen europäischen Sprachen erscheint bei uns kaum etwas. Und wenn, dann oft nur in einem sehr engen Genre, zum Beispiel aus dem Schwedischen, fast ausschließlich Krimis. Und das Ganze führt zu einem richtigen Teufelskreis. Wenn bestimmte Bücher nämlich gar nicht erst übersetzt werden, dann können die Leserinnen und Leser sie auch nicht entdecken. Naja, und dann heißt es schnell, naja, das wird ja nicht gelesen, dafür gibt es keinen Markt.
Wollen Sie sich auf bestimmte Sprachen konzentrieren? Wie ist da Ihr Plan?
Eigentlich auf alle, die ich, bis auf das Tschechische, weil ich übersetze auch aus dem Tschechischen, die ich selbst nicht kann. Also das Englische habe ich ausgeschlossen, das Französische und ja, Italienisch und Spanisch. Da gibt es eigentlich auch etliche Verlage, die das machen. Und alles andere, da bin ich sehr offen, das interessiert mich und das würde ich dann gern machen.
Ist der kleine, aber sehr erfolgreiche und ja auch ausgezeichnete Gogols Verlag ein Vorbild für Sie?
Der Gogols Verlag ist ein ganz toller Verlag. Ich glaube, der hat sich 2015 gegründet, aber der macht nur tote Autoren. bei mir ist es, ja, es ist tatsächlich so.
Gut, ich verstehe den Unterschied.
Und bei mir ist es so, ich setze sehr viel auf Lesungen. Ich finde das immer ganz toll, also sowohl für die Autoren als auch für die Leserinnen und Leser, wenn sie zu Lesungen können und dort auf den Autor, die Autorin treffen können. Und deswegen ist es besser, wenn die Autorinnen und Autoren noch leben.
Dass Sie sich auf Sprachen konzentrieren, ist das eine. Spiegelt womöglich der Name Allee Verlag wider, was Sie inhaltlich publizieren wollen?
Naja, also ich habe den Verlag Allee Verlag genannt, weil Lesen für mich sowas ist wie ein Spaziergang durch eine Allee. Also man geht, man schaut, man entdeckt. Und wie die Allee führt auch das Lesen irgendwo hin. Vielleicht zum Nachdenken, vielleicht hoffentlich zu einer Erkenntnis. Also ja, so indirekterweise könnte man das wohl so sagen.
Aber trotzdem nochmal nachgefragt, geht es Ihnen vor allen Dingen um die Sprache oder gucken Sie auch, was für Geschichten da erzählt werden? Haben Sie auch da einen speziellen Fokus?
Es geht mir tatsächlich um beides. Also es geht mir um die Sprachen, die unterrepräsentiert sind, aber mich interessieren auch europäische Themen. Es gibt nämlich, und das finde ich sehr interessant, Themen, die eigentlich in vielen Ländern auftauchen. Ja, also zum Beispiel Arbeitsmigration, ethnische Minderheiten, Fragen der Identität, Klimakrise. Und Literatur macht ja dann sichtbar, dass wir da ähnliche Fragen und Sorgen haben. Gleichzeitig erzählt jedes Land und jede Sprache diese Themen auf eine ganz eigene Weise. Und genau das macht ja dann die Vielfalt Europas aus. Und der Allee Verlag möchte dann beides sichtbar machen, also sowohl diese Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, aber auch die Unterschiede, ja, die uns bereichern. Denn nur beides zusammen ergibt dann ein lebendiges Bild von Europa.
Die Verlegerin Veronika Siska, am Montag veröffentlicht sie in ihrem Allee Verlag ihre ersten beiden Bücher. Ich danke für Ihre Zeit, wünsche alles Gute und schönen Abend noch.
Vielen herzlichen Dank.
Ulrike Timm hat jetzt das Wort. Wie an jedem Samstag hat sie sich die Zeitungsfeuilletons der Woche noch mal genau angeschaut. Klar, dass sie mit dem Thema beginnt, das mindestens noch einige Zeit nachhallen wird.
Das ist die gute Nachricht der Woche. Nach dem gestrichenen Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani bei einem Festival in Belgien tritt das Orchester nun kurzfristig in Berlin auf, steht in der Frankfurter Rundschau. Das Gastspiel war in wenigen Stunden ausverkauft, auch das eine gute Nachricht. Vorausgegangen waren Bestürzung und Entsetzen darüber, dass Shani in Gent ausgeladen worden war, weil man um die, Zitat, Ruhe des Festivals fürchte und sich der Dirigent nicht eindeutig vom, wieder Zitat, genozidalen Regime in Israel distanziert habe. Dort leitet Lahav Shani das nichtstaatliche Israel Philharmonic Orchestra. Glaubt beim Festival tatsächlich jemand, nach einem solchen Eklat könne man in Ruhe musizieren, fragt Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung. Von Ideologie statt Musik spricht die Neue Zürcher Zeitung und kritisiert scharf, dass die Veranstalter vom Dirigenten letztlich eine Verurteilung von Israels Vorgehen in Gaza als Genozid verlangten. Damit disqualifizieren sich die Festivalmacher selbst, umso mehr, als sie wissen müssten, dass jeder Künstler auch das Recht hat, sich nicht zu politischen Fragen zu äußern. Gesinnungsprüfungen sind eine Sache von Diktaturen, schreibt Christian Wildhagen. Geäußert hat sich Lahav Shani wohl auf seine Weise. Daran erinnert Sarah Klatt in der Zeit. Vor 4 Jahren dirigierte der jüdische Dirigent das West-Eastern Divan Orchestra, das zu gleichen Teilen aus arabischen und israelischen Musikern besteht. Von internationalen Turbulenzen aufs vermeintlich friedliche Dorf. Versau uns das jetzt nicht, Uwe, ruft es uns aus der Süddeutschen Zeitung entgegen. Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen erzählt uns die Schriftstellerin Lena Schette von ihrem Heimatdorf, wo man zu Fuß zur Wahl geht, ordentlich angezogen und mit der Nachbarschaft kaum über Politik spricht. Schließlich trifft man seine Wahl. Hier kann es einem passieren, dass da für die Bürgermeisterwahl nur ein einziger Name steht und daneben ein Feld für Ja und eines für Nein. Es kann vorkommen, dass man den Kandidaten kennt und dass es einem schwerfällt, ihn ernst zu nehmen, weil man weiß, wie schlecht er Foxtrott tanzt und wie lange er noch bei seiner Mutter gewohnt hat. Die blauen Plakate sind zahlreicher geworden. Man könnte meinen, die Sorgen der Leute wären in Wahrheit ganz andere. Und die Menschen, die Plakate in anderen Farben aufhängen, muntern auf. Die Schriftstellerin Lena Schette, die für die Süddeutsche Zeitung eindrücklich die Provinz erkundet, das Schweigen wie den gemütlichen Plausch, den rituellen Wahlgang und den Napfkuchen danach, sie ist mit ihrem Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters« für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das hätte sich Caroline Wahl, 30, mit dem Buch 22 Bahnen, blitzartig zur Bestseller-Autorin geworden, auch gewünscht. Den Buchpreis hole ich mir noch, wird sie zitiert, und dass sie gerne schnelle Autos fährt, sorgt für einen Shitstorm. »Lass die Frau Ferrari fahren«, empört sich die Taz über die Empörung über eine junge Frau, die eben noch hochgejubelt wurde und jetzt in Grund und Boden gestampft wird. »Alles Neid?« Eine Autorin, die über soziale Zwänge schreibt und dabei selbst weder prekär lebt noch gelebt hat, das halten viele einfach nicht aus. Dabei ist gerade das der Beruf einer Autorin, Dinge zu beschreiben und zu verhandeln, ohne sie erlebt haben zu müssen, moniert Giorgia Grimaldi. Und weiter, Val selbst sagt zu den Vorwürfen nur »What the fuck« und gibt zu, mit der Intensität und Grausamkeit, mit der sie jetzt kritisiert wird, nicht gerechnet zu haben. Iris Radisch setzt sich in der Zeit mit ihrer eigenen Zunft der Literaturkritik auseinander, wenn sie über die Aufregung um Caroline Val und ihre Bücher schreibt. Die hätte das Feuilleton noch vor wenigen Jahren niemals angerührt und als reine Unterhaltungsliteratur abgetan. Dahinter steckte auch, so Radisch, eine Missachtung weiblicher Lebenswelten und einfacher Lesegewohnheiten. Andererseits, heute werden Romane, in denen bei frühlingshaftem Wetter viele Kugeln Vanilleeis gelöffelt und dazu ausführlich beschriebene Blusen mit Blumenmuster getragen werden, von seriösen Literaturverlagen veröffentlicht und in den großen Feuilletons rezensiert. Oder besser gesagt, nacherzählt. Denn die klassische Literaturrezension ist zunehmend einer Inhaltsangabe gewichen, die mit einer Erörterung der im Werk verhandelten Zeitgeisttrends angereichert wird. Caroline Wahls neuestes Buch »Die Assistentin« passe da perfekt. MeToo plus Sexismus plus eine junge Frau, die sich durch beides in einfachster Sprache erfolgreich durchkämpft, meint die Zeit und freut sich über unerwarteten Gegenwind, der diesem Trend entgegenschlägt. Doch die Fans in den Amazon-Rezensionen klagen über Produkttäuschung. Da kann ich ja meinen Einkaufszettel veröffentlichen. Und die Literaturkritiker staunen. Die Käufer prüfen die fade Ware unverhofft ernsthafter als der freundliche literaturkritische Kundenservice. Und wo ist Emil, der derzeit beliebteste Grenzgänger Europas? Ursprünglich stammt der Elch aus Polen. Seit einigen Wochen durchstreift er Österreich. Schafft er es wohl über die deutsche Grenze, bangt die Taz? In Österreich fordern viele Fans sein Bleiberecht. Von Abschiebung ist der Migrant vorläufig nicht bedroht. In Taz-Manier führt Doris Akrab ein Interview mit Elch Emil. Hatten sie irgendwelche Probleme bei ihren Grenzübertritten, Pushback-Versuche? Emil antwortet, nein, da gab es keine besonderen Vorkommnisse, aber ich bin auch nur ein Elch. Schönes Wochenende, Emil, wie Ihnen.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm, in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.